Sie ganz herzlich zu diesem ersten Sonntag Epiphanias nach dem Erscheinungsfest. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich gekommen sind und wir wollen uns erfrischen nach diesem herrlichen Orgeleinstimmung mit dem Gedanken aus dem Römerbrief, welche der Geist Gottes treibt. Die sind seine Kinder, die sind Gottes Kinder. Und als solche wollen wir miteinander das Lied singen, 440, Allmorgen ist ganz frisch und neu, des Herrn Gnad und große Treu. Darüber dürfen wir uns freuen, über diese Erfrischung, auch an diesem Morgen. Wir wollen miteinander beten. Herr, wir danken dir, dass wir an diesem Morgen von dir nicht nur in deinem Wort diese Erfrischung zugesagt bekommen, sondern dass du wirklich da bist, um uns zu erfüllen durch deinen Heiligen Geist mit der Kraft, die wir brauchen, um unserem Auftrag im Leben nachzugehen. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns so einen guten Anfang gegeben hast im neuen Jahr. Aber wir wissen auch, dass du Kraft gibst denen, die schon gleich in diesen ersten Tagen des neuen Jahres Betrübnis und Kummer und viel Leid mitgemacht haben und noch haben. Herr, wir bitten, dass auch sie erfrischt werden durch dein Wort, deine Zusage. Ich bin bei euch und ich lasse euch nicht. Ich werde dich nie verlassen, nie versäumen. Und wir danken dir, dass du durch deinen Heiligen Geist uns treibst und uns versicherst, dass du gegenwärtig bist. Wir danken dir, dass wir dir besonders die anempfehlen und ans Herz legen dürfen, die heute dieses besonderen Wortes bedürfen. Und wir beten, Herr, dass auch wir selber erfrischt werden, um zugerüstet zu werden zu dem Auftrag, den du uns gegeben hast in dieser Welt als deine Zeugen. Wir danken dir, Jesus Christus, dass wir dir aber alle persönlichen Nöte jetzt in der Stille sagen dürfen. Herr, wir danken dir. Du erhörst die stillen Rufe unseres Herzens und unsere Gedanken, die vor dich gebracht haben und noch vor dich bringen, was uns bewegt. In Jesu Namen. Amen. Es gibt eine Gruppe, die heißt Ashira-Gruppe, was so viel bedeutet, ich will singen, es ist israelisch und es haben sich liebe Leute, hauptsächlich tätig in einem Krankenhaus, zusammengefunden, um diese Musik nicht nur zur eigenen Freude zu singen, sondern auch das Gemeindeleben und uns damit zu bereichern. Sie werden zuerst zwei Stücke singen. Und dann werden wir die Lesung miteinander haben aus Psalm 100. Und das nehmen wir dann aus dem Gesangbuch. Und dann nochmal zwei weitere Stücke, das alles vor der Predigt. Und jetzt möchte ich euch bitten, mit uns zu musizieren.
Das erste Lied, das wir singen werden, heißt Nachon Libi und auf Deutsch heißt es: Fest ist mein Herz, Gott. Singen und Harfe spielen will ich. Ermuntere dich, du Laute und Leier, aus Psalm 108. Das zweite Lied heißt Eleinu Yeshua Yavo, auf Deutsch zu uns, Yeshua wird mit Eile kommen, Yeshua ist Jesus auf Hebräisch, unser Herr, unser Schicksal, unser Retter, Yeshua wird mit Eile kommen. Hände hebend segnet er uns, füllt unser Herz mit Freude, sendet seine Engel uns zu sammeln, um uns mit ihm zum Vater zu bringen.
Diese Freude selber zum Ausdruck bringen in dem Psalm 100, den wir miteinander lesen wollen. Das ist auf Seite 1309, Psalm 100, und dann werden wir noch zwei weitere Stücke hören, auch wenn Sie nicht alles verstanden haben, dann hoffe ich doch, dass Ihr Herz erwärmt ist von dieser guten, treuen Wahrheit, die uns hier vermittelt wird, auch in diesem Psalm 100. Wir wollen miteinander lesen. Jauchzet dem Herrn alle Welt, dienet dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken, erkennet, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst, zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Gehe zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Danket ihm, lobet seinen Namen, denn der Herr ist freundlich und seine Gnade währet ewig und seine Wahrheit für und für.
Dieses Lied heißt Seha Elohim, auf Deutsch, das ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt auf sich nimmt. Erbarm dich über uns, Herr, unser Retter, Sohn Gottes, unsere Gnade Wir beugen uns vor dir. Das letzte Lied ist aus Psalm 104. In meinem Leben will ich ihm singen, wenn ich noch da bin, Harfen mit Harfen meinem Gott. Angenehm sei ihm mein Bericht, ich aber, ich freue mich an ihm, möchten die Sünder vom Erdreich hinweg, der Frevler, keiner mehr sein. Segne meine Seele ihn, segne, o ihn.
Ashira Lashem Bechayai, Hasam Nalero Kai Beori, Yera Palak Sihi, Anochi Esmach Bashem. Ashira Lashem Bechayai, Hasam Nalero Kai Beori, Yera Palak Sihi, Anochi Esmach Bashem. Yitamu, yitamu, hatayim in naren, yitamu, yitamu, hatayim in naren, yishayimu etem, vayinashi et hashem, hallelujah. Yitamu, yitamu, hatayim in naren, yitamu. Hashem bechayai. Zamba lelokai ve'odi. Yirach alav sikhi. Anochi esmach b'Hashem. Ashira l'Hashem bechayai. Zamba lelokai ve'odi. Yirach alav sikhi. Anochi esmach b'Hashem.
Da kann man ein bisschen durchspüren, wie das ist in diesen messianischen Gottesdiensten, wie das Herz angesprochen wird und irgendwie durch die Gefühle von tiefer innerer Bewegtheit und fast Trauer bis zum Jubel, wie wir es auch in dem Psalm 100 gesungen oder gesprochen haben. Die Lesung heute nehme ich aus dem Johannesevangelium und ich habe große Freude gehabt in meiner Vorbereitung, mir einmal ein ganz besonderes Vorbild herauszunehmen, das sicher uns allen was zu sagen hat. Und ich kann nur hoffen und beten, dass ein Teil von dem, was mir wichtig geworden ist, heute in dem Gottesdienst auch Ihnen aufs Herz gelegt wird. Ich lese aus Johannes Kapitel 1 von Vers 14. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes. Johannes zeugte von ihm, ruft und spricht. Dieser war es, von dem ich gesagt habe, nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist. Denn er war eher als ich. Und von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben. Die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Und niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündigt. Möchte der Herr die Lesung und die Betrachtung dieses Wortes an uns segnen. Liebe Gemeinde, liebe Geschwister im Glauben, liebe Freunde, wir haben es hier mit einer Person zu tun, die sicher auch heute großes Aufsehen erheben würde. Sie erinnert mich eigentlich mehr an einen Hippie der 60er Jahre. Junge Leute können sich da sicher nicht dran erinnern, aber die haben davon viel gehört und wissen also auch darum, um diese Jesus-People-Bewegung, wo die Prediger nicht ganz so geschniegelt und glatt ihre Predigten vorbrachten und in einer Gemeinde standen, sondern ziemlich skurril, außergewöhnlich gekleidet. Und so ist uns eigentlich diese Person Johannes bekannt gemacht worden. Viele Maler haben versucht, ihn darzustellen. Aber gerade diese Zeit der 60er Jahre kann uns so einen Einblick geben, wie dieser Johannes aussah. Johannes war eine außergewöhnliche Person, nicht nur durch das Äußere. Und dieses Äußere war sicher nicht so ein Ausgeflipptsein wie der damaligen Zeit, als man überdrüssig war, der schniekende Mode und lieber einmal so richtig auf den Putz haute und das auch zum Ärger vieler anderer demonstrierte. Nein, Johannes hatte diese besondere Kleidung, weil es eigentlich die Kleidung des alttestamentlichen Propheten ist. Johannes, er war eine außergewöhnliche Person. Und ich spreche nicht von Johannes, der das Evangelium schreibt, nicht von dem Johannes, dem Jünger, dem Evangelisten, sondern ich spreche von Herrn Johannes, dem Täufer, der gekommen war, um den Weg zu ebnen, vorzubereiten, damit man Jesus wohl und richtig empfangen kann. Johannes ist uns bekannt als eine außergewöhnliche Person, die sicher hätte viel von sich machen können, alleine durch den Hinweis, dass schon die Schrift hunderte Jahre im Voraus von ihm gesprochen hat. Diese außergewöhnliche Geburt der betagten Eltern, die uns eigentlich ihn gleichsetzen können mit Simson, der ebenfalls im hohen Alter geboren wurde, also eigentlich nicht mehr möglich war, für die Mutter ein Kind zu haben. Auch hier war Johannes des Täufers Mutter unfruchtbar und auch sie sollte, wie Sarah, über die Zeit hinaus dieses Wunder darstellen der einzigartigen Geburt, damit man aufmerksam wird auf ihn und merkt, hier hat Gott seine Hand im Spiele in dem Leben dieses Mannes. Und dann war er natürlich auch eine Gebetserhörung und erinnert uns an Samuel im Alten Bund, wo auch die Hanna kein Kind bekam und Gott darum bat und sagte, sie wird dieses Kind dem Herrn weihen. Ja, Johannes war ein Geweihter Gottes, ein Nazarener, wie Simson und wie Samuel und wie viele andere der alten Zeit. Aber noch mehr als seine Geburt, wenn wir einen Sprung machen dürfen, war sein Tod. Und dieser Tod, dieser außergewöhnliche, dass ein Mann, der so mächtig gebraucht wurde im Volk, dass sie es wagten, Hand an ihn zu legen und ihn zu enthaupten, das kam, weil er ein furchtloser Verkündiger war. Er geißelte mit seinen Worten die ungeistliche Geistlichkeit, wenn man überhaupt sowas eine Geistlichkeit nennen kann. Er verdammte die Entgleisungen des gemeinen Volkes bis hin zu der geistlichen und weltlichen Führungsschicht. Die Konfrontation mit Herodes brachte ihn dann endgültig das gar aus und er wurde enthauptet. Und trotzdem blieb sein Zeugnis tief verwurzelt in der damaligen Zeit, als er nach dem Tode immer wieder vermutet wurde, dass er doch irgendwie wieder auferstehen würde. Und man sogar verwechselte, dass der Herr Jesus in der Nachfolge vielleicht im Geiste des Elia oder im Geiste des Johannes des Täufers reden würde. Aber groß und mächtig ist eigentlich noch mehr dieses geweihte Leben, das uns bekannt wird durch das Zeugnis von Jesus Christus selbst. Er gab das größte Zeugnis vom Johannes, wenn er steht, dieser ist von dem geschrieben steht, und er weist hin auf das Alttestamentliche, die letzte alttestamentliche Verheißung im Maleachi, dass einer kommen wird wie Elia, in der Kraft des Elia. Und er sagt, er ist eine außergewöhnliche Erscheinung, weil er eine Verheißung ist. Dieser ist, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor mir her. Wahrlich, ich sage euch, unter allen, sagt Jesus aber auch, die vom Weibe geboren sind, ist keiner aufgestanden, der größer sei als Johannes der Täufer. Was war das groß an ihm? Nun, er war in gewisser Weise der letzte alttestamentliche Prophet. Und darum war diese auffallende Erscheinung, darum kleidete er sich wie ein alttestamentlicher Prophet. Man hatte keine Ahnung mehr, wie diese alttestamentlichen Propheten, diese Stimmen Gottes, wie sie wirken. 400 Jahre waren verstrichen und man hatte nichts mehr gehört von einer vollmächtigen Botschaft. Man war müde geworden Das Volk war lau geworden und lahm geworden, weil niemand mehr in der Kraft des Elia predigte, der dafür sorgte, dass die Gebote Gottes auch eingehalten werden. In gewisser Weise war eben Johannes so ein markanter Prediger, der das Volk zusammenrief. Ja, das Volk führt, er zog sich zurück in die Wüste und trotzdem, wie in einen Magneten, wurde das Volk angezogen, um ihn zu hören. Und was sie hörten, war eine Gerichtsbotschaft. Es war nichts Angenehmes. Aber es traf auf ihr innerstes Bedürfnis, ihre Sehnsucht, wieder mit Gott ins Reine zu kommen. Und hier war einer, der schwafelte nicht darüber hinweg, der diskutierte nicht, der hatte nicht irgendwelche theologischen Auslegungen darüber, sondern er sagte, das ist euer Bedürfnis und hier ist euer Heil. Er war aber auch in gewisser Weise deswegen der größte aller Propheten, weil er derjenige war, der tatsächlich letztlich die Erfüllung wahrnahm, dass alle Prophetie, die auf Jesus wies, jetzt war Jesus erschienen und er konnte direkt auf ihn hinweisen. Darum sieht man auch viele Maler, wie sie diesen Johannes malen mit einem großen, überdimensionalen Finger auf Jesus weisen, weg von sich, hin zu Jesus. Und darin war er dieser große Zeuge und der größte unter allen, die vom Weibe geboren sind. So sagt es der Jesus Christus. Was heißt das aber? Was heißt es aber, wenn der Text weiter sagt, obwohl er der Größte ist, so ist er doch der Kleinste im Himmelreich. So ist der Kleinste, Entschuldigung, der Kleinste im Himmelreich größer als er. Wie kann das möglich sein? Nun, hier müssen wir natürlich wissen, dass hier das Himmelreich nicht bedeutet, dass eines Tages im Himmel jeder normale Gläubige, jeder normale Zeuge, jeder Christ größer ist als Johannes der Täufer. Sondern jetzt, wenn wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, dann sagt ihr Jesus Christus, ich baue das Reich in euch und durch euch in dieser Welt. Und da ist der kleinste und normalste, schlichteste Christ ein größerer Zeuge als Johannes der Täufer. Freut sie das? Oder schüttert sie das? So ist auch der Kleinste im Himmelreich größer als er. Wie kann es möglich sein, dass wir als schlichte, einfache Christen ein mächtigeres, ein größeres Zeugnis haben als Johannes der Täufer? Nun, es lag daran, dass die Propheten des alten Bundes nicht die ganze Klarheit, nicht die ganze Offenbarung hatten. Denn das, was sie verkündigten, verstanden sie oft nicht. War nebulös für sie. Sie mussten es sagen, aber sie konnten nicht unbedingt voll erklären. Jetzt aber war Christus erschienen. Und darum konnte man vollmächtiger von diesen alttestamentlichen Verheißungen sprechen. In Matthäus 13, 17 steht, wahrlich viele Propheten und Gerechten haben begehrt zu sehen, was ihr seht und haben es nicht gesehen und zu hören, was ihr hört und haben es nicht gehört. Ihr der Einfachste, sagt Jesus, der mir jetzt zuhört, der meine Rede hört, hört eine größere Rede, als sie je gesprochen wurde von einem Propheten, denn hier redet Gott mit euch. Welche gesegnete Ohren, welche gesegneten Augen, ihr könnt den schauen, den Gott verheißen hat und der in diese Welt gekommen ist. Und ihr dürft ihm zuhören und ihr dürft Zeugen sein, weil ihr gesehen und gehört habt. Petrus erklärt das so in seinem Brief später, er sagt, nach dieser Seligkeit, die gottgegebenen Verheißungen, Fleisch geworden, wahrzunehmen, nach dieser Seligkeit haben gesucht und geforscht die Propheten. Ihnen ist offenbart worden, dass sie nicht sich selbst, sondern euch, das heißt uns, dienten mit dem, was euch nun verkündigt ist, durch die, so euch das Evangelium verkündigt haben. Das heißt, diese Propheten waren das, was der Johannes denn war in seiner ganzen Größe, der hinwies auf das Kommen des Heilands. Ihr sollt ihn Jesus nennen,
denn er wird uns frei machen von aller Schuld. Das ist der Weg. Und das wird geschehen, so haben es die Propheten gesagt, und das ist die Wahrheit. Und ihr sollt seinen Namen Immanuel nennen, Gott mit euch.
Und das dürfen wir verkündigen.
Darauf haben sie hingewiesen, das konnten sie nicht voll begreifen, aber jetzt war es geschehen. Und der Hebräerbriefschreiber erfasst es in dieser Behauptung zusammen, diese alle des alten Bundes, diese Propheten, inklusive Johannes, diese alle haben durch den Glauben das Zeugnis Gottes empfangen und doch nicht erlangt, nicht bekommen, was verheißen war. Weil Gott etwas Besseres, was Größeres ersehen hat, damit sie nicht alle, damit sie nicht ohne uns vollendet würden. Was ist das Größere, was wir erlangen können, was sie nicht erlangen konnten? Was jeder von uns nämlich haben kann, ist mehr, als es der größte Prophet des alten Bundes haben kann und konnte. Wir können Jesus selber haben. Und das bedeutet, dass wenn wir von Johannes reden und von ihm gesagt wird, dass er eine Stimme eines Predigers war, dass er etwas sagte in Vorbereitung für das Kommen des Herrn, dürfen wir die Stimme selber, die Stimme Gottes werden, die Stimme Jesu werden. Und darum nenne ich eigentlich das Thema unserer Predigt heute, meine Stimme für Jesus. Meine Stimme für Jesus. Nicht nur, dass ich ihm zustimme, sondern ich will ihm meine Stimme geben, ganz im Sinne des Wortes, ich möchte ihm nicht nur Hände, Füße, nicht nur mein Herz geben, sondern meine Stimme. Möchten Sie das auch? Wenn das Größere, wenn das größer ist als alles das, was Propheten des alten Bundes je sein konnten und tun konnten, dann sollten wir dabei sein. Und sehen Sie, aus dem Grunde steht in unserem Text drei Dinge über so eine Stimme. Es steht da drin, dass Johannes, ich lese das nochmal vor, Johannes zeugte von ihm. Johannes ruft und Johannes spricht. Warum hat der Heilige Geist die Worte so formulieren lassen durch Johannes, dem Jünger Jesu? Es ist eine dreifache Perspektive unseres Zeugnisses, des größeren Zeugnisses als das der Propheten. Johannes zeugt von ihm. Von wem? Er kam zum Zeugnis, dass er von dem Lichte zeugt, auf das sie alle durch ihn glaubten. Er selber war nicht das Licht, sondern er sollte zeugen von dem Licht. Das war das wahrhaftige Licht, welches alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Er kam in die Welt. Und die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit als die Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade. Woher hatte Johannes diese Erkenntnis? Denn wir können nur Zeuge sein, wenn wir Erkenntnis haben. Ein Zeuge bezeugt zu einer Tat oder einer Person, nämlich das, was er persönlich gesehen und gehört hat. Wie ist das hier gewesen? Woher hatte Johannes die Erkenntnis, dass die prophetische Verheißung hier leibhaftig wurde in Jesus Christus? Nun, es war die Verheißung, die ihm gegeben wurde, als der Herr sagte, ich kannte ihn nicht, spricht Johannes, sondern auf dass er offenbar würde in Israel. Damit endlich klar würde, wer er ist. Darum bin ich gekommen, zu taufen mit Wasser. Und Johannes bezeugt und spricht, ich sah, dass der Geist herabfuhr wie eine Taube vom Himmel und blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich sandte, zu taufen mit Wasser, der sprach zu mir, über welchen du sehen wirst, den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, der ist's, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und ich sah es. Und bezeugte, dass dieser ist Gottes Sohn. Ein Zeuge ist der, der selber gesehen und gehört hat. Und Johannes ist dieser Zeuge. Und Johannes weist mit diesem langen Finger auf Jesus und sagt, hier, da ist das Lamm, welches aller Welt Sünde trägt. Ich bin Zeuge, dass damit die alttestamentlichen Opferungen ihr Ende haben, dadurch, dass Gott selbst das Opfer bringt in seinem Sohn. Wir aber haben dieses Zeugnis, denn auch wir dürfen diese prophetische Schau haben. Auch wir dürfen durch das Wirken des Heiligen Geistes erkennen, wer Jesus ist. Die Grundvoraussetzung, Verkündiger Jesu zu sein, Jesus unsere Stimme zu geben, damit er sich bekleidet mit unserer Stimme und sie gebraucht, um sich selbst zu verkündigen in der Welt, bedeutet, wir müssen ihn gesehen haben. Sie kennen dieses Beispiel im Johannesevangelium, wie der Blinde eine Begegnung mit Jesus hat und Jesus salbt ihm die Augen, er geht hin, in seiner Blindheit noch wäscht seine Augen und nach kann er sehen. Er hatte eine Begegnung mit Jesus. Und doch dem wusste er nicht, wer er ist. Darum konnte er kein Zeuge sein. Und als sie nachher befragt haben, da konnte er immer nur sagen, da war einer, der kam und hat mich geheilt. Und es muss der Messias gewesen sein. Es muss ein Mann Gottes gewesen sein. Denn wie sonst hätte er mir das Augenlicht geben können, der ich von Mutterleibe an blind war. Aber er kannte ihn nicht. Und darum kommt es zu einer zweiten Begegnung, als Jesus vor ihm steht, dem jetzt sehenden Blinden. Sagt er, weißt du, wer ich bin? Er sagt, nein. Und Jesus offenbart sich ein zweites Mal. Einmal als der Heiler, aber jetzt als sein Herr. Und er hat ihn gesehen. Und fortan kann er sagen, ja, dieser Jesus ist der, der mir das Augenlicht gegeben hat. Er ist der Sohn Gottes. Er muss der Messias sein. Ist es zu uns, als erlöste Menschen, dazu gekommen, dass wir ihn gesehen haben? Das ist ein Wirken des Heiligen Geistes, der uns die Augen öffnet, damit wir erkennen, denn welche der Geist Gottes treibt, die sind seine Kinder. Er ist ein Zeuge. Aber leider haben wir das Problem, dass es natürlich Zeugen gibt, auch in der alltäglichen Situation, dass man etwas gesehen hat. Man wird aufgefordert, sogar von der Polizei Zeugnis zu geben, und man weigert sich. Es können unterschiedliche Gründe geben, warum man nicht bereit ist, von dem, was man gehört und gesehen hat, zu berichten. Leider, leider ist das eine traurige Wirklichkeit unter den Christen. Dass es nicht so sehr daran mangelt, dass wir nicht genug Zeugen haben, denn jeder wiedergeborene Mensch, der durch das Wirken des Geistes Gottes zum Sehen gekommen ist, wer Jesus ist, kann und muss Zeuge sein. Ihr werdet meine Zeugen sein, hat Jesus Christus gesagt, wenn auf euch kommen wird der Heilige Geist. Und jeder wiedergeborene Christ ist ein Zeuge Jesu, fragt sich nur, was für einer. Denn ein Zeuge wird aufgefordert, Zeugnis zu geben, zu reden. Darum steht von Johannes, er war nicht nur der Zeuge, sondern er ruft. Go tell it on the mountains. So wird es im Negro Spiritual gesungen. Ruft es in jedes Haus hinein. Dass Jesus geboren ist, der Retter ist da. Was ist so ein Ruf? Johannes wird aufgefordert, von sich zu berichten. Wer bist du? Welche Vollmacht hast du? Warum redest du so? Und er sagt, ich bin nicht. Ich bin weder eine Inkarnation des Elia, des alten Propheten, noch bin ich der Christus, sondern ich bin nur die Stimme eines Predigers. Und darum rufe ich hinaus in das Land hinein. In jedes Haus hinein. Ich bin eine Stimme. Was ist aber eine Stimme? Eine Stimme ist nur ein Laut, ein Schrei, ein Ton, der vor einem Instrument oder von einem Tier zum Beispiel gegeben werden kann. Eine Stimme in sich selbst ist kein sinnvoller Kommunikationsträger. Manchmal geht mir das schon als Nordlicht wenn ich hier unter den Schwaben bin und so echtes schwäbisches Reden höre, nach dem Gottesdienst, wenn so die echt Eingesessenen miteinander reden. Manchmal vergessen die, wenn sie mit mir reden, dass sie das jetzt übersetzen müssen. Und dann sage ich, hä? Was? Und dann hört mir das ganz wunderbare Sprechen an wie nur Geräusch, wie Urlaut. Das sage ich nicht herabsetzen, sondern sage ich neidisch, weil ich nur geradlinig Hochdeutsch reden kann. Aber eine Stimme, eine Stimme braucht das Wort, sonst ist sie kein kommunikationsfähiges Werkzeug. Johannes sagt mit anderen Worten, ohne Jesus ist mein Hiersein barer Unsinn. Christen ohne Christus sind eine Stimme ohne Inhalt. Nein, er sagt, diese Stimme, dieses Wort in mir, das muss zunehmen. Und so ist es ja auch. Der Ton befördert das Wort. Bevor ich zu Ihnen gesprochen habe, hat natürlich schon in meinem Kopf, in meiner Vorbereitung, haben diese Worte schon ihre Gestalt angenommen. Ich kann es Ihnen beweisen, ich kann Ihnen meinen auszugeben. Das Wort ist schon da, aber damit dieses Wort nicht gelesen werden muss, sondern in Ihr Ohr kommt, übernimmt meine Stimme diese Worte. Und es kommt nicht auf die Stimme an. Es geht mir gar nicht darum, dass Sie rausgehen und sagen, also da müssen Sie hin zu diesem Gottesdienst. Das war eine wunderbare Stimme. Ich hoffe, Sie vergessen die Stimme. Aber vergessen nie das Wort. Das Wort war schon vorher und das Wort wird sein, wenn die Stimme vergessen ist. Wenn Sie rausgehen, hoffe ich, dass das Wort bei Ihnen geblieben ist. Und Jesus sagt, das ist mein Auftrag. Das ist ein Ruf eines Boten. Wir verkündigen Jesus und Jesus bleibt, auch wenn der Bote schon gegangen ist. Ich muss abnehmen. Er muss zunehmen. Er war vor mir und wird nach mir sein. Und darum ist meine Bitte, geben wir Jesus unsere Stimme. Nicht stimmen wir ihm zu, nicht sagen wir, er ist toll, sondern weihen wir ihm unsere Stimme. Und dann sagt er noch eins. Es ist wichtig, dass ein Zeuge redet. Aber es ist noch das Wichtigste, was er redet. Und darum steht in unserem Text, dass er nicht nur Zeuge war, dass er nicht nur ruft, sondern er spricht. Und was er spricht, ist so wertvoll. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nah herbeigekommen. Er ist mitten unter euch getreten, den ihr nicht kennt. Und darum hat seine Botschaft, die er spricht, zwei Seiten wie zu einer Medaille. Das erste ist, er ruft auf zur Buße, zur Umkehr. Er sagt, um Jesus zu begegnen, müsst ihr umkehren, von eurem Wege euch abkehren. Ihr müsst zurückkehren zu dem Vater, zu eurem himmlischen Vater. Und dann steht da, dass symbolisch gezeigt wurde, dass Johannes taufte mit Wasser. Das ist, was Menschen tun können, zur Buße aufrufen und durch die symbolische Waschung sagen können, dir können alle Sünden vergeben werden. Das ist die eine Seite. Aber das andere konnte er nicht und das andere können wir. Und darum sind wir größere Boten, in aller Bescheidenheit gesprochen. Nämlich der Glaube. Wir dürfen nicht nur zur Buße aufrufen, sondern zum Glauben. Das heißt zum Aufnehmen von Jesus. Jesus kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und wir gehen zu den Menschen, nimm Jesus auf. Hör dir nicht nur eine Botschaft an, sondern nimm diesen Jesus auf in dein Leben. Darum spricht Johannes und sagt, ich kann nur mit Wasser taufen, aber nach mir wird einer kommen, der euch mit dem Heiligen Geist taufen wird. Und das ist die Wiedergeburt, das ist die Erneuerung. Dann kommt Gott zu euch, dann könnt ihr seine Stimme werden. Johannes führte zur Buße, Jesus aber und wir dürfen Kraft des Heiligen Geistes Menschen zu Gott führen. Johannes konnte Wasser anbieten. Jesus aber, und wir dürfen den Wein anbieten. Und darum mein Aufruf. Geben wir Jesus unsere Stimme? Stimmen wir ihm zu? Und sind wir ihm verfügbar? Gott möchte es geben. dass wir in einem stillen Echo sagen, ja, Herr, ich möchte Zeuge sein. Ich möchte rufen, diese gute Botschaft in alle Welt. Und diese gute Botschaft ist, siehe, das ist Gottes Lamm, welches aller Welt Sünde trägt. Sie trägt meine Sünde, sie trägt deine Sünde. Komm zu Jesus. Amen. So wollen wir es miteinander beantworten. Mit dem Lied 385, mir nach, spricht Christus, unser Held. Miteinander beten.
Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du es dir so einzigartig ausgedacht hast und ins Leben gebracht hast, dass wir nicht nur von deinem Sohn hören können, sondern dass wir ihn sehen können, ihn hören können und Boten des lebendigen Gottes sein dürfen. So bitten wir dich, Herr, dass du uns ausrüstest, dort an unserem Platz, dort, wo wir arbeiten, dort, wo wir leben, im Urlaub, in jeder Situation des Hierseins oder der Reisen, dir zur Verfügung stehen als deine Boten und dir unsere Stimme weihen. Wir danken dir, Herr, dass du sie gerne nimmst und dass du durch uns reden willst, das, was du nur selber reden kannst, in aller Vollmacht, aller Demut und Bescheidenheit, aber das gute Wort der Erlösung, der Rettung in Umlauf zu bringen. Und wir beten, dass dieses Wort viele Menschen erreicht durch unsere Missionare. Wir beten, dass es die erreicht, die heute nicht hier sein können. Wir beten, dass es die erreicht, die ihre Herzen verschlossen und verhärtet haben. Dass du hineindringst, durchdringst und sie aufrüttelst, umkehrst, damit sie zu dir kommen und sehen und hören werden und auch deine Boten. Und alles, Herr, was wir dir sonst sagen wollen und das, was uns auf dem Herzen liegt, dir zu sagen, das sprechen wir mit diesen Worten: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Und wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir nehmen nochmal Platz. Wir werden von dem Lied 288, nun jauchzt dem Herrn alle Welt, die ersten vier Verse, nicht alle sieben. Der Prediger hat zu lange gesprochen und darum werden wir es am Lied kürzen. Vers 1 bis 4.